Moin und herzlich willkommen bei Neue Deutsche Valorant, euer Valorant-Podcast. Alle zwei Wochen, wo wir euch immer auf dem Laufenden halten, was alles so bei Valorant los ist. Und da ist diese Woche einiges los. Daniel ist im Urlaub und deswegen begrüße ich an meiner Seite hier Marvin, a.k.a. Hetschinski. Moin.
Moin, grüß dich Johann. Schön wieder hier zu sein und mit dir direkt zu schnacken. Du warst ja jetzt auch ein paar Wochen weg, aber hast wahrscheinlich auch einiges mitbekommen, was in der Valorant-Welt passiert ist.
Einiges. Wir haben einen neuen Patch. Es ist 1. April. Normalerweise erlaubt sich der Riot immer einen Scherz. Wie sieht es damit aus? Wir haben eine Woche Mix beobachtet. Es gibt eine neue Skinline. Und die ganzen Stage 1 beginnen jetzt ja auch in den Ligen. Da gab es auch noch einiges an Drama und einen Teamwechsel. Wir springen jetzt erstmal rein. Als allererstes beginnen wir erstmal mit dem Valorant Patch 12.06. Der kommt jetzt direkt heute oder gestern Abend ist er reingekommen. Das alles beginnt hier erstmal mit einem frühzeitigen April-Scherz, der wirklich, also man kann's nur sagen, völlig missglückt ist. Ich weiß nicht, wie ich das anders formulieren soll an dieser Stelle. Es wird hier so ein neuer Fake-Agent reingekommen. Willkommen. Ich lese es einfach mal vor, weil auch das Deutsche, um Daniel hier kurz zu ersetzen und seine Rolle hier zu übernehmen, werde ich kurz das Deutsche vorlesen. Cool. Neuer Agent. Willkommen Brainrot, unser neuester Initiator. Brainrot setzt seine Fähigkeiten hauptsächlich über Sprachbefehle im Chat ein. Je mehr du redest, desto mehr Steigerung von Fremdschämen kannst du einsetzen. Neue Schwächung. Fremdschämen. Nachdem Gegner von mehr als 3 Steigerungen vom Fremdschämen betroffen sind, sterben sie auf der Stelle. Aber Vorsicht, wenn du mehr als 3 seiner Fähigkeiten nacheinander versiebst, bist du es, der sofort am selbst zugefügten Fremdschämen stirbt. Wow! Das, muss man erstmal verarbeiten. Die Frage ist hier, bei wem gerade Fremdschämen tatsächlich ausgelöst worden ist. Ich habe nur die Patchnotes hier vorgelesen. Dass also hier dieser tolle Gag von Riot, der natürlich nochmal besonders gut funktioniert, wenn man das von AI auf Deutsch übersetzen lässt.
Super. Ja. Diese AI-Übersetzungen sind so Fremdscham.
Genau. Macht es nicht besser. Wir hätten uns hier an der Stelle, früher gab es noch richtige April-Scherze, ne? Wir erinnern uns an die Brightjoy, ja. Die es damals gab. White Joy natürlich, ja. Das war tatsächlich ein gutes Meme. Oder auch die Cypher-Kamera, die da auch mal schießen konnte und so. Naja, jetzt gibt es hier diesen frühzeitigen Patch. Also April-Scherz. Frühzeitiger April-Scherz. Also, ist das legal? Naja.
Ist das legal?
Also, ich bin von dieser ganzen Aktion insgesamt ganz und gar nicht überzeugt. Naja, schauen wir mal, was tatsächlich in dem Patch drin ist. Es gibt als allererstes einen Waylay-Nerf. Ein Waylay-Nerf, und zwar geht es um ihre C-Ability, die Saturate-Ability. Die konnte ja ansonsten immer so sofort geworfen werden. Also wenn man die Ability gedrückt hat, wurde sie einfach geschmissen. Und jetzt muss man die noch equippen, also ausrüsten, ja, wie ein Shock-Dart oder eine Race-Granate. Man nimmt die Ability erst in die Hand und das hat natürlich eine bestimmte Delay und dann kann man die Sache erst werfen, was natürlich dafür sorgt, dass Waylay diese Ability nur noch sehr viel langsamer und nicht so sofortig benutzen kann. Hetschitzki, wie stark schätzt du diesen Nerf ein?
Sehr stark. Also sehr stark. Das Ding ist, Waylay hat ja quasi immer in einem Move ihr komplettes Kit rausgeballert. Ja, die hat das Refrag gezündet. Oder aktiviert, ist dann reingesprungen mit dem Dash und hat dann eine Saturate auf den Gegner geworfen, den sie gefunden hat, und ist sofort wieder raus teleportiert mit dem Refrag. Und das heißt, die Time to Kill, die du benötigt hast, um Waylay zu punishen für diesen Dash-Move, der, wenn ohne Flash gespielt, den Gegner halt eigentlich nur bisschen überrascht, aber es ist natürlich immer Crosshair-Placement-Verschiebung und so, wenn du der Waylay hinterher trackst und so weiter. Und dann hat die Waylay aber schon eine Saturate auf dich draufgeworfen. Ich meine, bevor das richtig gepoppt ist, ist sie schon raus-refracted. Ja. Und das hat man halt sehr, sehr schnell gesehen, dass die, gerade im E-Sport wurde das ja super schnell adaptiert. Und dann kam noch Neon hinterher, das heißt, Gegner geslowt, Neon kommt mit der Judge noch irgendwie reingeslidet. Und das ist quasi die Möglichkeit, die du zum Block hattest. Fertig. Ne?
Ja, ja.
Und dadurch, dass jetzt, selbst wenn du es vorher in die Hand nimmst, das Saturate, weil du musst ja jetzt nochmal eine Taste drücken, damit das auch geworfen wird, ist der Knackpunkt jetzt einfach, dass diese Time to Kill sehr viel größer geworden ist. Das heißt, du hast sehr viel mehr Spielraum darauf zu reagieren, die Waylay zu punishen, oder sie muss dann halt eben Refract zünden, bevor sie das Saturate rausbekommen hat, was ihr dann wieder danach mehr Möglichkeiten zum Fighten gibt.
Ja.
Ich denke, das ist genau der Nerf, den wir gebraucht haben. Weil jetzt ist das Saturate mehr eine Ability geworden, die man vielleicht vorher reinwirft, hofft, dass man den Gegner trifft oder es vielleicht auch weiß, wenn man die Posi kennt und dann eben mit dem Dash rein kann und im Zweifel mit dem Refract noch mal raus. Ne?
Ja.
Aber du musst halt jetzt es mehr supportive oder halt für dich supportive einsetzen, anstatt zu sagen, ich spring rein, ich verlangsam den und dann bin ich wieder raus. Ne? Das war halt eine sehr sichere und schlecht zu bestrafende Mechanik, die da im Spiel drin war.
Absolut, ja, genau. Und deswegen wurde Waylay auch so viel gespielt im E-Sports, ja. Man hatte einfach diese komplette Drohnenfähigkeit von Waylay, wo sie immer direkt ihren Panikknopf drücken kann und wieder zurück kann. Und diese Drohnenfähigkeit plus mit dieser, ja, wahnsinnig starken, mit diesem wahnsinnig starken Slow oder dieser Zeitlupe halt gepaart, war unglaubliches Entry-Potenzial einfach, ne? War einfach ein safes Ding. Und genau dieses Play, was Waylay auch so stark und teilweise unfair gemacht hat, was du gesagt hast, das ist, geht jetzt nicht mehr. Ja, das geht jetzt nicht mehr. Ich find's gut, dass sie generell so die Ability so lassen, wie sie ist, ne? Das heißt, Waylay ist immer noch sehr stark, muss jetzt aber anders gespielt werden und insbesondere mit Saturate hat sie hier jetzt, ja, muss sie das anders verwenden und hat halt nicht mehr dieses Kamikaze-Drohnen-Entry-Debuff-Play, ja, was wir auch eben gerade angesprochen haben, wo sie alle ihre Fähigkeiten bis auf die Ulti immer benutzt zum Entryen. Das geht nicht mehr. Smarter Change, oder? Also ich finde es tatsächlich ziemlich gut, muss ich sagen. Was du ja auch schon gesagt hast, ne, ist genau dieses, dieses Play ist jetzt nicht mehr machbar. Das war zu Waylay. Schlichter Nerf, sehr, sehr gut. Dann gab es noch eine Änderung für Viper, die, die auch tatsächlich ziemlich cool ist. Auf Deutsch ist das, die chemische Wolke von Vipers Schlangengrube wurde aktualisiert, damit sie sich gleichmäßiger um die Geometrie der Karte ausbreitet. Das ist sogar fast verständlich hier in den deutschen Patch Notes.
Vielleicht habt ihr ja gut gemacht.
Genau, ja, absolut. Dann, es ist ja so, dass häufig die Viper-Ult, um die es hier geht, sich teilweise geweigert hat, irgendwie auszubreiten. Das Beispiel ist ja auch in den Patchnotes oder auf Twitter zum Beispiel aus dem Haven-Window oder Icebox, genau.
Ja.
Dass, insbesondere wenn es halt in so engen Korridoren war, dass sich die Vibe-Bolt einfach gar nicht, dass sie so gebuggt ist, gar nicht ausgebreitet hat. Und einfach nur so eine
Bewegung gemacht, ne?
Genau.
Und dann ist nichts passiert. Ja.
Richtig, genau. Oder es gab noch so einen winzigen Schlauch irgendwie, ne? Also einen Bruchteil von der Ult, was sie eigentlich hätte sein sollen. Das soll jetzt besser funktionieren. Ja, ob das tatsächlich passiert in allen Situationen, muss man sehen. Aber dieses Problem scheint jetzt angegangen zu sein, sodass es gleichmäßiger ist.
Ja, finde ich gut. Also Quality of Life Change. Ich denke, die Vipers Pits waren ja so oder so relativ consistent. Wenn du bestimmte Fixpunkte nimmst, dann hat sich das auch immer gleich ausgebreitet. Ne? Da ist keine Randomness drin, so wie es auch sein soll. Und das war etwas, das ist ja schon ewig drin. Also das ist ja gefühlt schon seit, keine Ahnung, seit es das Game gibt drin, diese Sachen, dass du, keine Ahnung, auf Pipes, Icebox stehst und die Ult zünden willst und es funktioniert nicht. Aber wenn du auf King drauf stehst, dann hat es geklappt. Also, ich finde es gut, und ich bin aktuell echt nicht gut auf Riot zu sprechen, aber ich finde es gut, dass Riot auf diese Consistency-Sachen an sich schon achtet. Ne? Und das ist vielleicht nicht perfekt, aber was im Leben ist schon perfekt. Ne? Also es sind ja so auch nur Menschen da im Team. Deswegen will ich da gar nicht drauf rumreiten. Aber es ist halt einfach ein cooler Quality of Life Change.
Ja, in jedem Fall stimme ich auch zu. Ansonsten bei Yoro gibt es noch ein paar neue Voice Lines. Da freuen wir uns. Juhu. Dann kommt jetzt hier als nächstes der tatsächliche April-Scherz, glaube ich, von Riot. denn sie sagen hier als Überschrift kosmetische Updates. Und die kosmetischen Updates sind keine kosmetischen Updates. Ich weiß nicht, ob sie das selber gemerkt haben. Aber ja, worum geht es? Also, man kennt ja die ganzen Flex-Items, wie dieses Handy, was zuerst rausgekommen ist, oder ja, Flex halt, ne, was man in der Hand hat, die Fidget Spinner. Und die hatten eigentlich immer das Fähigkeitslauftempo. Ja, also wenn man eine Ability in der Hand hat, hat man 90% seiner Laufgeschwindigkeit. Also die 100% sind natürlich das, wenn man das Knife in der Hand hat. Und bei diesem Flex gab es auch mal dieses Fähigkeiten 90% Lauftempo. Und das haben sie jetzt geändert. Ja, also es ist jetzt auch, man hat die gleiche Laufgeschwindigkeit mit den Flexes wie mit dem Messer. Das heißt, die Flex-Laufgeschwindigkeit wurde erhöht und man kann jetzt auch in der Runde ja einfach sein Flex ziehen und hat dadurch keinen wirklichen Nachteil. So, man kann natürlich auch einfach das Knife nehmen. Ich fand es immer ganz gut, dass man ja vorher immer nicht wirklich keinen einzigen Grund hatte, um Flex zu ziehen. Ja, also wirklich es gibt keinen Grund in der Runde ein Flex in der Hand zu haben. Gibt es nicht. Also objektiv falsch, das zu machen, generell, ja. So, und jetzt ist es aber auf einem gleichen Level wie das Knife, ja. Also man kann jetzt seine Teammates nicht mehr flamen, wenn sie in der Runde einen Flex haben, weil ich meine, es ist faktisch genau das gleiche wie das Knife. So, mit dem Knife kann man immer noch knifen, ja, und das Knife benutzen. Aber ja, die Laufgeschwindigkeit mit den Flex ist jetzt hier auch auf 100%.
Okay. Ist ja an sich ja nur ein 10%iger Change. Ja. So, wenn es vorher 90% war, wie sie geschrieben haben, dann sind es jetzt halt einfach die 100%, also perfekt ans Melee angeglichen. I don't fucking care. Also ja. Das meiste, wenn wir sehen, dass jemand, keine Ahnung, mit dem Knife gekillt wird oder so, wäre es auch egal gewesen, ob er einen Flex in der Hand gehabt hätte in dem Moment. Mit dem Knife kann man sich noch ein bisschen wehren mit Timing. Aber der Knackpunkt ist, es gibt eigentlich auch selten einen Grund im Spiel, das Messer in der Hand zu haben. Außer du musst natürlich, du willst halt diese paar Sekunden, wenn überhaupt, eher Millisekunden, rausholen bei einer Rotation oder so, noch ein bisschen schneller sein. Ich glaube, dass das 90% der Fälle einfach so ein Gewohnheitsding ist, schnell aufs Messer zu wechseln, damit man zumindest ein bisschen schneller an der anderen Seite ist. Aber in den meisten Elos würde ich sagen, fehlt es an so viel Überblick im Spiel, dass es manchmal sogar besser ist, wenn die Leute mit der Wendel in der Hand noch rotieren würden, weil sie dann schneller auf eine unvorhergesehene Aktion reagieren können.
Ja.
Dass der Gegner vielleicht doch schon irgendwo durchgepusht ist oder so und nicht erst noch irgendwie einen Sprung machen müssen, damit sie nicht getroffen werden, um noch schnell auf die Wendel zu wechseln und dann den Augen zu und durchsprayen Move machen, um diesen Spieler, der einen überrascht hat, doch noch zu holen. Das ist halt für mich einfach egal. So, dann sollen die Leute halt ihr Flex anstatt ihr Knife rausnehmen.
Ja.
Ist halt so.
Auf jeden Fall. Also klar gibt es die Situation für das Knife, ne, für Rotation oder auch einen etwas agileren Jiggle, ne, wenn es halt dir wirklich nur geht,
um diesen
Pixel-Angle zu jiggeln, ne. Also da gibt es ja schon diese Momente. Aber willst du das jetzt mit dem Flex machen? Also könntest du es machen, ja?
Jetzt geht's.
Aber für was? Für dein eigenes, weiß ich nicht, um
Eye-Candy
für dich selbst?
Das ist ja nur so was Persönliches, so. Wenn die Leute sagen, ich habe jetzt lieber meinen Flex draußen als mein Knife, weil ich da Jiggle piepen möchte, ist doch okay. So sollen die Leute doch machen. So, ich will mich gar nicht drüber aufregen. So, ich denke, dass das jetzt an sich auch ein Change ist, der wird Riot nicht viel Arbeit gekostet haben. Mhm. Die haben anscheinend viel Feedback in der Richtung bekommen. Also anscheinend haben sie sich gedacht, hey, das ist ja was, womit wir ja eigentlich Geld verdienen. Aber irgendwie sehen wir diese Flex-Sachen super selten im Spiel, dass die Leute das wirklich in die Hand nehmen. Das ist ja mehr was für die Kaufphase, wenn du ein bisschen Zeit überbrücken willst, weil du ein Duelist bist und eh nichts vorbereiten kannst. Und und jetzt gibt es halt einfach nochmal einen Grund, das auch innerhalb der Runde rauszuholen. Und das ist dann, weitergedacht, ein Grund, sich vielleicht doch mal einen Flex zu holen. Und dementsprechend ist das auch eine Möglichkeit für Wright, Geld zu verdienen. Ich meine, ja, anstatt dem Change hätte ich vielleicht lieber gesehen, dass wir mehr Visibility in Premier bekommen. Mhm. Aber das bringt ja kein Geld.
Ja, gut, ja. Im ersten Schritt auf jeden Fall nicht, ja. Naja, diese Änderung ist jetzt hier mit dem Flex am Start, ne? Macht damit, was ihr wollt. Es ist jetzt auf 100% eingestellt. So, dann lesen wir noch weiter. Gibt es noch ein Performance-Update? Also, ich habe es auf Deutsch nicht verstanden. Ich habe es aber auf Englisch auch nicht verstanden, muss ich sagen. Also, es gibt irgendwas im Hintergrund, was Push-Model-Replication heißt. Das ist irgendwie so ein Backend-Server-Optimierungsding, was ich jetzt hier laienhaft wahrscheinlich falsch ausgedrückt habe. So habe ich es jetzt nach der Recherche verstanden. Es wird dann am Ende gesagt, wir erwarten keine Änderungen an deinem Spielklient, aber sag uns Bescheid, falls dir etwas Merkwürdiges auffällt. Okay, also ja, es gibt anscheinend
nichts Neues. Ich habe was gefunden dazu.
Ja, es gibt anscheinend nichts, aber ja, wenn man...
Ich habe Google Gemini gefragt. Okay, ja. Ich habe keine Ahnung, ob es richtig ist. Ich lese es einfach mal vor, weil es hört sich grundsätzlich so an, als würde es auch um... Es geht nämlich um Datenübertragung. Und bei der Push-Model-Replication handelt es sich um eine Strategie der Datenübertragung, bei der die Initiative vom Quellsystem, in unserem Fall wahrscheinlich der Server, ausgeht. Sobald sich Daten ändern, drückt der Server diese Änderung aktiv an die Zielsysteme weiter. Und aktuell ist es ja so, wait a minute, ist es ja so, dass wir mit jedem Tick quasi Daten an den Server senden und auch mit jedem Tick Daten vom Server bekommen. Mhm. Weißt du? Und eventuell ist Push Model Replication eine Veränderung des Tick-Systems.
Okay.
So, ich denke aber bei so einem dynamischen Spiel, ey, wahrscheinlich, es geht ja auch in den Patch Notes um Performance Optimization. Also anscheinend bringt das halt im Hintergrund mehr Leistung für den Server oder mehr Ressourcen für den Server, sind dann wieder frei für andere Sachen. Und für uns haben sie ja auch dazu geschrieben, wird sich nichts ändern. Es ist jetzt nicht so, dass wir mit dem Update mehr FPS bekommen. Aber wenn der Server mehr Platz für Berechnungen hat, ist das, denke ich, schon mal ein guter Change. Ich weiß nicht, inwiefern das richtig ist, was die KI hier gesagt hat.
Ja.
Aber im Endeffekt, wenn es dafür sorgt, dass der Server besser läuft, warum nicht?
Genau. Ja, aber das deckt sich ja auch mit meiner Recherche, mit dem Backend-Server-Optimierungskram. Ja. Aber gut, wenn das Game dadurch smoother läuft, wollen wir uns beschweren. Falls uns etwas Merkwürdiges auffällt, sollen wir allerdings Riot schreiben, steht in den Patch-Notes. Ja, das dürfen wir dann auch nicht vergessen. Dann gab es noch allerlei Bugfixes, vielleicht kann man hierzu direkt auch noch erwähnen, dass Terror kurz disabled war. Da gab es einen größeren Bug, wo es Terror 3 Salven verwenden konnte, wenn er eine gesetzt hat und dann so aus diesem Platzierungsradius selber gelaufen ist und dann nochmal neu 2 platziert hat. Naja, war kurz disabled, war kurz weg. Das haben sie jetzt gefixt. Jetzt ist Terror wieder da. Ansonsten keine großartigen Änderungen, was mir vorher aufgefallen ist, so ein paar Mix-Updates und ja, generell war das aus den wirklich Interessantes, aus den Patch-Notes. So, wo wir gerade bei Mix sind und hier angesprochen haben, Mix ist jetzt 2 Wochen draus, genauso Lotus und Fracture. Marvin, hast du den ein bisschen beobachten können? Hast du noch eine, jetzt hat sich deine Meinung verändert seit der letzten Folge über Mix?
Nee, es ist eigentlich alles das, was ich auch, also ich habe selbst nicht gespielt, ich habe noch gar kein Hands-on bei ihm gehabt. Aber ja, es ist das, was ich vermutet habe, höre ich auch von vielen anderen, dass das underwhelming ist. Dass er nicht, das, was wir gesagt haben. Cooles Support-Ding, cooles Design. Wobei ich finde, die Smokes sehen ein bisschen lahm aus. Die Ja, aber ich würde meine Meinung hier nicht ändern. Ich glaube nicht,
Okay.
dass wir viel von Mix sehen werden.
Ja. Ich dachte auch im ersten Moment, ja, ich habe mich noch gar nicht dazu geäußert, im ersten Moment dachte ich auch Satz mit X, ja, das war
Ja.
wohl Max, aber jetzt mittlerweile, ich habe mich so ein bisschen angepasst, also das, was ich gesehen habe, ist teilweise schon gut. Die Stärke von Mix liegt in dem Stun, finde ich, ne? Weil den kannst du ja richtig weit feuern und damit kannst du ein paar schöne Lineups machen und dann auch wirklich großflächig lange Zeit irgendwas dicht halten, ne? Ein Breach Stun ist ja buff, den gibt es nur einmalig, da musst du nur ein paar Frames raussteppen, aber mit Mix hast du wirklich so einen ganzen Bereich komplett einfach dicht, ne? Wenn du den irgendwo reinwirfst in einen engen Choke oder so, kannst du nicht rein. Ja, da kannst du als Gegner einfach nichts machen. Und gerade mit Lineups, ja, wenn du, ich habe da ein paar schöne Sachen auf Split gesehen, so ein paar Mixed-Liner-Pass, das werden wir auch nächstes Mal, nicht diese Woche, aber nächste Woche bei Tips for Tryouts haben, ist es sehr stark. Ja, da macht das schon einen sehr guten Eindruck. Das ist aber das Einzige, was man jetzt wirklich ihm abgewinnen kann. Ne? Ansonsten ist der Heal nicht wirklich spielentscheidend. Smokes sind
Ja.
normal, Stim ist, kennen wir, ja, ist relativ kurz. Ich finde, da könnte man das Zeitfenster auch ein bisschen erhöhen, aber ja, wie gesagt, mit diesen Stun-Lineups gibt es doch noch Hoffnung für Mix und vielleicht auch, dass er seinen Platz im E-Sports finden könnte. Aber ja, wenn man an die anderen Smoker denkt, wie Omen bamboozeln kann, wie Brim einen richtig starken Molly hat, so, ne, ist das stärker als das? Auch eher erster Eindruck oder zweiter Eindruck? Nein. Gut. Das soweit zu Mix. Wie happy bist du mit Lotus und Fracture, die jetzt im zukünftigen E-Sports wiederzusehen?
Wie letzte Woche schon gesagt, ich bin da sehr happy. Ich fand den aktuellen Map-Pool nicht gut. Also,
Ja.
um nicht zu sagen, sehr schlecht, weil die Maps sich auch ein bisschen repetitiv angefühlt haben, wenn du so Corrode Abyss Vergleich sehr groß, sehr straightforward, was die Lanes angeht. Wenn man sich, ja, Corrode und Abyss sind für mich so eine Copy-Paste-Map gewesen, wenn man sich mal das Layout von oben ganz genau anschaut.
Okay.
Ne, die Vents auf Abyss sind quasi der A-Link auf Corrode und so weiter. Einer am Main, auf dem A-Spot wird es dann natürlich ein bisschen anders, wenn wir auf Corrode gehen, als auf Abyss, wo alles so offen ist. Aber mit Fracture kriegen wir wieder eine natürlich komplizierte Map. Die mögen viele nicht, weil sie einfach Solo-Queue spielen. Aber wer Solo-Queue spielt, ist auch selbst dran schuld. Sucht euch ein paar Leute, spielt zusammen, spielt mit ein bisschen Konzept. Dann machen solche Maps auch richtig, richtig viel Spaß. Hat man früher schon gesagt, Fracture ist die Map, die quasi für Valorant gemacht wurde. Die kannst du nicht so im Counter-Strike-Style spielen, sondern musst immer irgendwie auf Zack sein, immer irgendwie was machen, was ausschließen, eine Info sammeln. Und genau da macht Valorant dann ja auch am meisten Spaß. Und genau, Lotus war so oder so für mich immer eine der Favorite Maps. Richtig coole Rotationen, viele Varianten, um zu blocken, um anzugreifen, um ein Makro ins Spiel zu bringen. Man macht so ein C-Pressure, gehst dann langsam Richtung A, reclearst Rubble und so weiter, kannst dann von A nochmal über den Link auf B gehen. Ne? Das ist die Map hat sie einfach, die hatte einen geilen Flow. Die hatte einen richtig geilen Flow und ich bin sehr froh, dass sie wieder da ist.
Sehr cool. Ja, werden wir auch mal gespannt sein, wie die neuen Agents sich hier auf den Maps einfügen, denn die Stages gehen jetzt ja auch los. Stage 1 in den VCT liegen, dazu gleich mehr. Dann auch noch mit im Gepäck gibt es eine neue Skinline und zwar ist das die Jelly Beam Skinline. Die wird wahrscheinlich jetzt irgendwie ja, heute Abend, morgen Abend, was Riot sich da ausdenkt, ins Spiel kommen. Die Blackthorn Skinline ist hier noch angekündigt im Client, dass sie noch eine Woche da ist. Die lohnt sich auch, die sieht ziemlich gut aus. Die Jelly Beam Skinline ist aber im besten Fall wirklich nur eine Platzhalter-Skinline. Also da gibt es nicht viel zu sehen. Kommt mit einer Phantom, einer Spectre, einer Judge, einer Shorty und so einem ja, Axt-Knife, so einem großen Beil ist das. Und es ist, also die Waffen. da gibt es quasi einen Hohlraum und da sind halt so Gummibärchen irgendwie drin, so Jelly Beans. Und die Scannerin kommt dann mit dem Namen Jelly Beam. Ansonsten bewegt sich das so ganz leicht, ansonsten gibt es aber keine, nicht viel Animation. Es ist quasi wie die Blub Blub Neptune, nur dass da Gummibärchen drin sind, aber ansonsten auch keine zusätzlichen Informationen irgendwie am Start sind. Deswegen kommt das Ganze wahrscheinlich auch zu 5100 VP insgesamt. Marvin, hast du etwas Positives, dieser Skinline abzugewinnen?
Oh, ich bin ja gar nicht so der Skin-Mensch, deswegen.
Das ist so der Skin-Typ, ne? Das ist krass, dass du nicht so der Skin-Typ bist. Ich meine, sieht teilweise schon gut aus. Also,
Ich hole mir auch gerne E-Sport-Sachen und so, einfach weil ich den E-Sport eher unterstützen möchte. Ja. Aber ja, Replay-Tool ist jetzt da, immerhin, auch wenn es immer noch nicht so ist, wie ich es mir vorstelle. Und dann sind das sind dann so Dinge, wo ich sage, da supporte ich gerne mal den Publisher, ne, für die Arbeit, die er reinsteckt. Aber bei den E-Sport-Sachen weiß ich halt eben auch, dass das Geld an die E-Sport-Teams und die Spieler geht, was mir dann sogar ein bisschen wichtiger ist. Aber ja, wenn ich diesen Skin, diese Skinline meiner Tochter zeigen würde, würde sie sagen, den musst du auf jeden Fall kaufen, so Gummibärchen, ja. Die müssen natürlich. Ich finde es lustig, es ist mit Sicherheit jetzt keine, also Premium ist es sowieso nicht, aber keine, wo man jetzt sagt, die musst du dir holen, aber Leute, die das einfach witzig finden und das Geld dafür übrig haben, da macht man, denke ich, nicht viel falsch mit. Ne? Und die ganzen Gummibärchen sind ja quasi auch als Munition so ein bisschen dargestellt, ist natürlich sehr verniedlicht alles, aber ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht.
Okay, ja. ja, fair enough. Ja, gut. Für mich ist das, um wirklich Geld auszugeben, jetzt hier nicht so das Richtige, da warte ich ein bisschen mehr. Aber ja, frage ich dich mal hier final, Jellybeam Skinline, go oder no go?
Go?
Oh, okay. Von mir gibt's ein No-Go, aber ja, das ist doch schön. Vielleicht ja auch eine schönere Default-Variante, ne, wenn man nicht ganz so viel auf Animation steht. Vielleicht eine schöne Skinline. Sehr schön. Apropos Skins. Marvin, hast du überhaupt den Night Market gecheckt, wenn du gar nicht so der Skin-Konnoisseur bist?
Nee, habe ich noch nicht. Ich mache das immer mittwochs. Wir nehmen ja heute Mittwochvormittag auf bei Mittwoch im Verein. Aber ein paar Leute da sind, mal gucken, was kommt. Ich habe noch nie wirklich krasse Sachen im Night Market gehabt. Ich bin jetzt auch nicht so der Typ, was heißt Glücksspiel, ne? Also, da geht es ja auch um dieses Fear of Missing Out-Ding wieder, ne? So, oh, du hast da eine Skinline im Night Market, dann auch noch günstiger. Wenn du da nicht shoppst, dann ist es vielleicht gar nicht mehr in deinem Shop und so weiter, ne? Und deswegen, da will ich mich gar nicht so von beeinflussen lassen. Und ich bin aktuell so ein bisschen auf Kriegsfuß mit Riot. So, da gucke ich mir. Ich beschäftige mich gerade auch gar nicht so viel mit dem Spiel, wie es eigentlich müsste, aber es ist vielleicht auch mal ganz gut, um meinen Kopf wieder ein bisschen frei zu bekommen, um dann vielleicht irgendwann wieder ein bisschen mehr wieder Lust aufs Spiel zu haben. Weißt du, was ich meine? Manchmal braucht man auch einfach mal so ein bisschen Abstand von Dingen. Und ich habe mich ja sehr intensiv in den letzten Jahren mit dem Match und dem E-Sport beschäftigt, ne? Also dem Spiel und dem E-Sport beschäftigt. Und ich glaube, gerade ist so eine Phase, wo ich einfach ein bisschen Abstand brauche.
Alles klar. Das sagst du schon zum zweiten Mal, dass du mit Riot auf Kriegsfuß bist. Hören wir da im Dach-E-Sports dann noch mehr?
Kann ich gerne was zu sagen im Dach-E-Sport, ja. Ich glaube, da passt klar. Am besten, ja.
Gut, dann wickeln wir das hier kurz ab, damit wir schnell dahin kommen können. Also beim Night Market hier ist bei mir auch wirklich auch nur Quatsch. Ja, die Xenohunter Phantom bietet sich ja noch an. Ansonsten dieser Operator, dieser Gravitational Uranium. Valorant Go Knife habe ich mit 40% Reduktion. Das könnte man machen, das ist ein schlichtes Knife, ein sportliches Knife. Aber ja, wenn es es euch auch so wie Hatschinski gibt, geht und ihr nie etwas Gutes im Night Market habt, haben wir aber etwas für euch, denn ihr könnt die Night Markets wie immer bei uns im Discord natürlich einschicken und in 2 Wochen küren Daniel und ich dann die schlechtesten Night Markets, so ungefähr so lange geht der Night Market auch nur noch 15 Tage. Aber ein Sendeschluss, sagen wir mal, ist dann der Sonntag, also Ende nächster Woche, in anderthalb Wochen machen wir jetzt jetzt einfach mal einen Sendeschluss und dann bewerten wir, was es zu bewerten gibt im von euren Night Markets. Das war es jetzt aber erstmal zum Aktuellen und wir kommen zum internationalen E-Sports zunächst. Ja, bevor wir in den Dach-E-Sports gehen, natürlich erstmal der Blick auf die Tier 1 Ligen in der VCT. Stage 1 in EMEA geht heute los. Heute schon am 1. April startet es endlich. In der EMEA-Szene gab es gar nicht so viele Wechsel, gab es gar nicht so viele Änderungen. Glaube ich, am dramatischsten ist, dass eine Raid wieder da ist nach dem Bruch von Sentinel oder nach der Umorganisation von Sentinel. Da haben wir eine neue Verpflichtung. Ansonsten ist gar nicht so viel umgewirbelt worden nach dem Kickoff. Wir haben noch als andere personelle Änderungen, dass Shadows natürlich raus ist. Und das Größte ist, dass wir einen neuen Teamnamen haben, also ein ganz neues Team, eine ganz neue Organisation. Das ist nämlich Eternal Fire. Und Eternal Fire ist jetzt dabei. Wer ist denn raus? Das ist Ulf eSports. Ulf hatte sich ja als gerade durch die Challengers Series qualifiziert und da gab es wohl aber ein paar operationale Probleme. Also anscheinend wurden Spieler da nicht richtig bezahlt. Bei Ulf insbesondere der Stand-in Demure hatte sich auch auf Twitter dazu geäußert und Riot hat dann auch die Entscheidung getroffen, dass Ulf eSports nicht mehr an der VCT-Liga teilnehmen wird. Was da noch alles passiert ist, weiß man nicht, aber vertraglich, operational hat das anscheinend nicht geklappt.
Das ging schnell. Also bin ich ehrlich. Das ging schnell. Das ist ja nur ein Split gewesen für ULF, für Ulf, bevor es da geknallt hat. Das heißt, es muss schon sehr eindeutig gewesen sein, dass da was vorgefallen ist. Ich denke, dass es ganz richtig ist, Riot gibt ja Stipendien an die Teams, das heißt, da fließt auch Geld von Riot an die Teams, einfach für die Teilnahme an der Liga. Dann die Spieler nicht zu bezahlen, das ist schon frech, also bin ich ganz ehrlich, ne? Für Ulf ist es halt eine Schande, wirklich, eine riesige Schande, dass sie ihre Spieler da nicht bezahlt haben. Ich meine, wir hatten das gleiche Problem ja auch bei uns in Dach mit Bodax Gaming, mit 6GPA und so weiter, ne? Die sowas gemacht haben. Dass sowas auf Tier 1 Niveau vorkommt, dann auch noch von einem Team, das eben aus den Challengers aufgestiegen ist, das, Leute, ist das, was Tier 2 E-Sport dann eben auch kaputt macht, ne? Wenn wir wollen, dass solche Franchising-Sachen nicht passieren, dass man eben aufsteigen kann, dass es einen Abstieg gibt und so weiter aus den Top-Ligen, dann dürfen solche Orgas gar nicht erst irgendeine Visibility bekommen. Ne? Da kann man vorher natürlich nicht reinschauen, aber das ist ja auch ein Thema, über das wir in der Dachregion dann viel gesprochen haben. Ich denke, es ist auch so ein bisschen die Pflicht der Spieler, eigentlich des gesamten Systems, darauf aufzupassen, dass diese Bad Actor nicht einfach irgendwie eine Chance bekommen. Und es kann natürlich auch andere Hintergründe geben bei Ulf, dass sie einfach verkackt haben, diesen Umzug nach Berlin und so weiter, was ja auch alles viel Geld kostet und so, dass sie sich da einfach irgendwie verkalkuliert haben und dass das vielleicht gar nicht an der generellen Arbeit oder so von ihnen gelegen hat, dass es dann auf einmal mit dem Geld knapp wurde. So oder so ist es nicht professionell genug gelaufen und Riot hat da halt dann schnell die Reißleine gezogen. Jetzt ist es halt wieder keine deutsche Orga, die dann nachrückt. Natürlich hat die VCT hier drauf geachtet, dass die Spieler jetzt keine Leidtragenden davon sind. Was ich denke, ich auch für fair finde, für Eternal Fire ist das natürlich wie Weihnachten und Ostern zusammen, dass die jetzt auf einmal, ohne dass sie sich irgendwo hochspielen müssen, diesen Slot in der VCT mehr bekommen. Aber fühlt sich natürlich dann auch wieder für Organisationen, die in Tier 2 gute Arbeit leisten, wie zum Beispiel Eintracht Frankfurt oder auch Focus, ne, die vielleicht gerne dann Shot gehabt hätten, fühlt sich das jetzt natürlich wieder so ein bisschen an wie Vetternwirtschaft. So, ah, guck mal, dann geben wir halt der anderen türkischen Orga diesen Platz. Ne? Ich glaube, es gibt da keine gute und einfache Lösung, mit der alle dann zufrieden sind. Das ist jetzt so ein bisschen Players-First-Ansatz gewesen, die sich bei einer türkischen Orga wahrscheinlich auch ein bisschen wohler fühlen. Und kann man vertreten, Ja. Ist, denke ich, einfach so, wie es ist.
Ja, sehr gut zusammengefasst. Schauen wir nochmal kurz auf Eternal Fire. Du sagst es, das war vorher ein türkisches Challenger-Team, die auch immer noch ein Challenger-Team hatten oder haben. Und das bleibt auch weiter bestehen. Ne? Das ist ja, dann jetzt so
das Academy-Team,
genau. Ja, das Academy-Team. Und sie haben jetzt einfach das Ulf-Line-Up genommen und ne, haben das jetzt verpflichtet und haben den Ulf-Spielern jetzt zumindest die Möglichkeit gegeben, jetzt da weiter zu spielen, auch wenn die Organisation da wahrscheinlich einige Fehltritte hatte. Ich muss auch sagen, also das kann ich dann auch verstehen, dass es an türkische Org weitergegeben wird. Ne? Du hast schon recht, theoretisch hätte man es ja jedem geben können. Mhm. Ne? Aber ja, wahrscheinlich haben sie da, kennt man sich da auch besser, und wenn da jetzt dann der Manager von der Org oder dass man da dann schon irgendwie doch Connections oder Beziehungen hat oder sich zumindest kennt, ist es natürlich auch viel angenehmer für die Spieler, wenn es dann weiterhin eine türkische Org ist, klar.
Ne? Ja.
Aber ja, spicy in jedem Fall, ja, jetzt gibt es hier eine neue Org ist am Start mit Eternal Fire. Eine Sache noch, wenn jetzt hier Stage 1 losgeht, wir haben jetzt den Waylay Nerf gesehen, ich habe bisher nicht finden können, ob das jetzt hier direkt live ist, wahrscheinlich nicht. Ne? Wahrscheinlich geht es erst in der nächsten Woche live oder sogar noch etwas später, dass der Waylay Nerf da ist. Also momentan, wir werden jetzt noch viel Waylay erstmal sehen. Was natürlich auch noch eine Sache ist, die wir gar nicht erwähnt haben, weil sie auch in den Patchnotes nicht erwähnt worden ist, ist der 2. April-Scherz von Riot, nämlich, dass es keinen Neon-Nerf gibt. Mhm. Also das ist ja, die haben Humor, muss man sagen, oder? Neon in diesem, wie sie jetzt gerade ist, drin zu lassen, zeugt von Humor. Und wird diese Meta jetzt auch insbesondere nach dem Waylay-Nerf, ja, wird es einfach nur noch komplett Neon-Joro sein? Ich meine, Joro gab, sorry.
Joro ist ja genervt.
Joro ist ja genervt. Ja, ja, ja. Joro ist genervt. Wird es komplett einfach nur noch Neon, was man sieht?
Ich meine, wir haben mit Sky Buff Joro Nerf noch bekommen vorher. Das heißt, ich glaube, wir könnten von Double Duelist weggehen. Ich finde immer noch, hear me out, Leute, ich sterbe auf diesem Hügel. Ich finde, im aktuellen Stadium ist Phoenix auch komplett underrated noch. Also wenn du den Joro rausnehmen willst, nimm den Phoenix vielleicht mit rein, noch ein bisschen mehr Stopping Power dazu. Ist vielleicht auch ganz gut gegen den Neon, die dann einfach mal durch dein Feuer slidet und sich die Füße verbrennt. Aber wir sind uns alle einig, und ich glaube auch, die Szene ist sich grundsätzlich einig. Ich sehe einige Stimmen, die das nicht gut finden, dass wir Neon Nerf brauchen. Und es wird jetzt auch von einigen Leakern angekündigt, dass man wohl auch an Neon arbeiten wird bei Riot. Wir sind um den 1. April herum. Ich habe keine Ahnung, was davon stimmt und was nicht. Aber ich habe es letzte Woche schon mal gesagt. Und ich wiederhole mich nochmal. Riot hat verkackt mit Neons Konzept generell. Dieses dauerhafte Sprinten. Ich habe letztens erst ein Interview mit Kenny. Wir hatten ja Klatsch mit Podcast mit Kenny, wo wir darüber gesprochen haben. Mhm. Und Kenny sagt auch, alle anderen Duelisten, die haben ihre Ability, die sie einmal einsetzen und dann sind die quasi nackt, bis sie ihre Kills machen und diese nochmal einsetzen können. Neon sprintet, slidet rein. Wahrscheinlich ist eine Waylay vorher drin gewesen. Sie kriegt ihre zwei Kills, hat den Slide wieder. Und selbst wenn sie den Slide nicht hat, ist sie einfach, nachdem sie diese Judge-Shots rausgehauen hat, geht sie direkt wieder in den Sprint und springt da rum. Sie ist viel zu chaotisch für dieses Spiel. Und das hat für mich halt auch nichts mehr mit einem taktischen Shooter zu tun. Dieses dauerhafte Sprinten ist einfach super schlecht fürs Game. Also das ist das macht überhaupt keinen Spaß, gegen eine Neon zu spielen, die auch nur, ich sag mal, halb so gut ist wie jetzt ein Dumbi oder andere, die Neon gut beherrschen. Es macht einfach keinen Spaß, gegen diesen Agent zu spielen, weil er mit allen Konventionen bricht, die für ein gutes, für einen guten taktischen Shooter sprechen. Und das, dann kommt halt noch die Judge und so dazu, ne? Wir sehen auch Neons mit Odin um die Ecke sliden und dann trifft die Odin auch relativ genau. Das macht keinen Spaß. Weder zum Zusehen für mich noch zum Dagegenspielen. Und natürlich macht das wahrscheinlich Spaß, wenn man es selbst spielt, aber fühle ich nicht.
Ich meine, es soll ein Neon-Nerf kommen, ja, der soll auch wirklich auf dem Weg sein. Es war jetzt eher überraschend, dass er nicht gekommen ist. Ich hatte etwas gesehen, wo die Whaley und Neoners haben wir auch verlinkt, gleichzeitig angekündigt worden sind oder dass das gleichzeitig geleakt worden ist. Also eigentlich hätte man jetzt auch vom Timing her damit gerechnet. Also es scheint so, als würde jetzt spätestens in 2 Wochen, ja, so mit diesem Patch wissen wir jetzt auch frühestens, diese Neoners in 2 Wochen kommen, dass die in 2 Wochen kommen.
Ja, hoffentlich.
Fragezeichen, also weiß man auch nicht, ne? Ist natürlich auch nicht bestätigt, das sind ja so halb angekündigte Sachen. Momentan haben wir es nicht. Hätte ja auf jeden Fall Sinn gemacht, bevor jetzt die ganzen Stages losgehen, vielleicht diese Changes zu machen. Ja, das wäre ja sinnvoll gewesen, dass es jetzt nicht so ein Meta-Shift wahrscheinlich inmitten der Stage gibt. Ich meine,
ich glaube nicht mal, dass das mitten so, selbst wenn das erst Ende der Stage kommt, was super spät wäre, nachdem wir bei den Masters ja gesehen haben, was passiert, was ist dann der Fall? Alle Teams sind auf diese, ich nenne es jetzt mal Neon-Meta dann zumindest eingeschossen. Alle Duelisten erhöhen wahrscheinlich ihre Sensitivity, damit sie da rumhüpfen können wie so ein Gummibärchen auf Ketamin. Und dann kommt vielleicht ein Nerf, der dazu führt, dass sie gar nicht mehr so viable sein wird, gar nicht mehr so, so effektiv sein wird, was hoffentlich der Fall ist. Dann müssen zu Masters London auf einmal alle Teams auf der ganzen Welt sich komplett neu anpassen. Und dann weiß er auch nicht, ob das wirklich, wenn wir dann zu den Champions gucken und so weiter, sind das dann wirklich Teams, die jetzt das ganze Jahr über gezeigt haben, dass sie die Besten der Besten sind, obwohl sie komplett neue Meta dann vor der Weltmeisterschaft lernen müssen. Ich meine, gut, ist bei League of Legends auch so, dass es da auch um die Anpassungsfähigkeit der Teams geht. Ja. Aber weiß ich ja nicht.
Also, ja, um da auch noch mal kurz einzuhaken. Also, ich bin generell sehr dafür, auch diese Adaptionsfähigkeit der Pros. Das ist ein Teil des Skillsets. Ja,
ja,
und das Spiel muss halt geändert werden. Bei einem Live-Service-Game muss es diese Änderungen geben. Und die gibt es immer noch nicht genug. Ja, altes Thema hier im Podcast. Dass das Spiel immer genug geändert wird, dass die Leute halt irgendwie, dass es denen nicht langweilig wird, weil sie immer das Gleiche sehen. Das hat Riot in den letzten Jahren nicht geschafft, meines Erachtens, das Spiel genug interessant zu halten, so und neu zu halten und relevante Änderungen einzubringen. Das haben sie nicht geschafft. So, dann gibt's ja immer diese Gegenbewegung, die dann sagt, oh ja, der E-Sports, ne, da müssen die sich auf Änderungen einstellen, ja, denkt doch mal an die Pros. Da habe ich überhaupt gar kein Verständnis für, ja, weil die Leute müssen zugucken und das Spiel interessant finden. Ansonsten, dann spielst du halt deine alteingesessenen Strats, aber keiner guckt dir zu, ja, mit denen du dann comfortable bist. Das ist ja nicht der Sinn vom E-Sports. So, ne? Was ich verstehen kann, ein kleiner Teil, den ich verstehen kann, ist jetzt in der 2. Woche von EMEA Stage 1 dann irgendwie ein Duelist wahrscheinlich wieder in Grund und Boden zu nerven, ja? Man hätte diese Changes, die ich jetzt ja auch fordere, mit im letzten Patch, ja? Hätte man das ja auch schon machen können. So, Yoru wurde genervt, alles klar, ja. Warum haut man da nicht dann auch noch einen Whaley und Neon-Nerf rein und bumst die Meta halt komplett, ja? Dann würde ich ja denken, als Valorant-Interessierter, oh mein Gott, das ist jetzt aber ja interessant, ja. Das Spiel hat sich ja komplett geändert. Jetzt locke ich mich mal ein und spiele selber. Oder zumindest, gucke ich doch jetzt mir jetzt heute Abend Fnatic Eternal Fire an, erstes Spiel, in 6 Stunden 14, das ist 18 Uhr, ja. Und dann, 18 Uhr hier, 17 Uhr in Deutschland. Und das macht es doch super interessant, oder? Also das macht es doch wahnsinnig interessant.
Ja, ja, sieht man ja auch, wenn
das ist doch die perfekte
erste
Lösung.
Matches mit neuen Agents und so weiter, ne? Klar, ist das Interesse
genau
dann
in der Mitte diese Lösung, ne?
Ja, ja.
Also das Beste aus beiden Welten, oder nicht?
Ja, ja, finde ich auch. Ja. Aber vielleicht der letzte Satz dazu. Riot hat anscheinend überhaupt kein Problem mit Neon gesehen und haben jetzt erst wahrscheinlich auf den Masters gemerkt, da stimmt was nicht mit unserem Spiel. Und deswegen brauchen sie jetzt wahrscheinlich länger, um das wieder zu tweaken. Und das wäre ja der nächste Tweak für Neon. Guck mal, wie viel die jetzt an ihr rumdoktern mussten, damit sie erstmal gespielt wurde. Und Dambi hat es ja sogar gespielt, als sie noch gar nicht diesen krassen Nerf hatte und dann wieder reverted wurde so ein bisschen. Ne? Da ist ja ganz viel passiert mit Neon. Und anstatt dass Riot erkennt, dass diese Mechanik einfach mit diesem vielen Sprinten das Kernproblem allem, das von allem ist, was wir da haben, mit dem, dass dann Waffen genutzt werden, die einfach im Laufen noch sehr genau sind, wie die Judge zum Beispiel, oder dass, dass die Accuracy im Slide immer noch nicht gut angepasst ist, immer noch viel zu oft funktioniert. Das muss halt viel, viel härter getweakt werden in meinen Augen, dass dieser Slide halt wirklich nur so ein Moment ist, um noch ein kleines bisschen schneller aus dem Sprint rauszukommen, anstatt das als Element zu nutzen, um noch irgendwie einen schnellen Kill zu bekommen. Dass die merken einfach nicht, dass das Sprinten selbst und vor allem die Dauer dieses Sprints und dass es keinen Cooldown gibt. Das heißt, ich habe es letztens auch gesagt, wenn du aus dem Sprint rauskommst, dann muss der Spieler eigentlich erstmal eine gewisse Zeit warten, bis er wieder sprinten kann. So, das müsste doch Minimum mal kommen. Und in der Zeit kann von mir aus auch das Sprinten wieder aufgeladen werden. Aber das muss ja alles erstmal so angepasst werden, dass es ins Spiel passt. Da macht Riot grundsätzlich ja keinen schlechten Job, aber ich finde, dass die grundsätzliche Mechanik von Neon zu krass ist. Also das ist für mich das, was es kaputt macht. Kein anderer Agent kann so dauerhaft so das Tempo im Spiel erhöhen wie sie. Das soll auch ihr Ding so ein bisschen sein. Aber es ist einfach way too much. Es ist way too much.
Ja, absolut. Absolut stimme ich dir auch voll zu. Jetzt insbesondere mit Patch 12.06, alle Spiele, die auf diesem Patch gespielt werden, mit Yorunov und Wailenov, werden wir noch sehr, sehr viel genau das sehen. Nämlich, dass Neon sehr viel gespielt wird. Gut, dann zum Schluss noch hier der Überblick für Americas für Stage 1 da. Da geht es erst am 10. April los, also in anderthalb Wochen erst. Da haben wir noch Zeit, können uns erstmal auf die EMEA-Region fokussieren. Wie gesagt, heute 17 Uhr erstes Spiel, Fnatic gegen Eternal Fire. Dann gab es da noch ein paar personelle Änderungen. Jerwin, der wird zu Sentinels gehen, der kommt aus der Challengers-Region, komplementiert jetzt das Sentinel-Roster. Es wurde ja auch viel über Tens gesprochen, wie immer. Und am 1. April heute hat Sentinels auch gepostet, dass Tens jetzt Stand-In ist. Ja, das ist hier ein weiterer, reiht sich hier als weiterer Scherz ein. Als letzte Nachricht hat Riot auch noch veröffentlicht diese Woche, dass es gab ja Anschuldigungen gegen die Spielerin Fluorescent, das hat Riot untersucht und da gibt es jetzt aber, haben sie keine Verstöße identifizieren können und es gibt auch keine Konsequenzen jetzt für mögliche Sperrungen oder sonstiges für Fluorescent. Das war es jetzt erstmal so zum internationalen E-Sports. Wir freuen uns natürlich sehr auf Stage 1 jetzt in der EMEA-Region, auch wie sich die Meta entwickeln wird sowieso. Aber ja, alle relevanten Links in den Shownotes natürlich und wir schauen jetzt in den Dach-E-Sports.
Dach-E-Sports. Wer holt sich die Valorant-Krone im deutschsprachigen Raum? Von und mit Hetschinski.
Ja, willkommen zum Dach E-Sport, Freunde. Und es gibt noch nicht so viel zu berichten. Die Project V Pro Series ist gestartet. Da sind die ersten Matches auch gespielt. Sogar die ersten drei Spieltage sind da schon durch. Ich gebe euch mal einen kleinen Zwischenstand in den Gruppen. Gruppe A führt Ingenious E-Sports gerade mit 3 Siegen und keiner Niederlage. Die Tabellenschlusslichter in Gruppe A sind Entropy Gaming und Danger. Mit in der Gruppe übrigens auch noch Atex Evo und Team Orange Gaming, wobei Atex Evo bisher nur 2 Spiele gespielt hat. Also es ist ein bisschen durcheinander. In Gruppe B Reveal Multigaming auf dem ersten Platz, gefolgt von den Sissy State Punks. Dortmund Esports hat ja auch ein Project V Pro Series Team. Die sind aber vorletzte aktuell, haben schon 2 Niederlagen einstecken müssen. Viele Mixteams auch dabei. Ich sehe ein Team Ranglistenspieler, Danger, Tontaubenschießer. The One habe ich jetzt zum Beispiel auch noch nie gehört. Also ein paar Teams auf jeden Fall dabei, von denen ich vorher auch noch nichts gehört hatte. Und ich glaube auch ein paar Spieler, wenn ich das hier richtig sehe, die auch komplett neu sind. Aber das ist ja auch schön. Ne? So soll es dann der Project V Pro Series sein, dass man sich da eben ein bisschen hochspielt, hochschießt und dann auf sich aufmerksam machen kann, schon mal in Richtung Challengers. Außerdem gibt es da Weeklies, da ist das erste Weekly auch schon durch. Da konnten sich die Glacial Guardians und Team Orange Gaming auf die ersten beiden Plätze schießen, haben 3 Punkte eingesammelt. Evo ist da ziemlich weit gekommen, also die Namen, die man dann oben vermutet, sind auch oben. Und dementsprechend werden da wieder die Gruppenphasenpunkte mit den Weekly-Punkten zusammengerechnet, um dann so eine komplette Schlusstabelle zu haben. Ich werde gleich noch was, ich werde ja noch aufklären, warum ich so ein bisschen auf Kriegsfuß mit Riot bin aktuell, aber ich werde gleich auch noch was dazu sagen, warum. Die Equal Esports Queens sind ebenfalls gestartet, auch da gibt es ein Weekly-System und, warte mal, ich glaube, ich bin hier falsch, das war der erste Split. Das ist natürlich
von
nicht so gut.
Von den Queens.
Von den Queens, ja. Ich versuche gerade. Genau. Oh, nee, warte, ich muss hier unten gucken. Recent Matches dadurch dich sehen. Genau, hier haben wir es. Da habe ich dann auch den falschen Link in den Shownotes, den muss ich noch austauschen. Genau, da gibt es eine Gruppenphase, keine Weeklies mehr. Dieses Mal zwei Gruppen A, 6 Teams, also 12 Teams insgesamt. In Gruppe A sind die Rubies mit 3-0 aktuell oben. Die spielen aktuell sogar Harbor auf Split, habe ich gesehen am ersten Spieltag. Verrücktes Ding. Die haben sich da ein paar Sachen überlegt. Das neue Ryzen Sugar in Gruppe A 0-3 gestartet. Tabellenschlusslicht, die müssen echt aufpassen, haben auch nur noch ein Match, das gespielt wird gegen WLG Female Stars. Focus Sakura, die sind nicht nur Gruppenerster, die haben sich jetzt auch ins Main Event geschossen. Das heißt, wir haben jetzt sogar zwei, wenn wir SK dazu zählen, sogar drei Dachteams im Game Changers Main Event, Leute. Also an der Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch an Focus Sakura. Und wie gesagt, aktuell in Gruppe B sogar Tabellenführer. TOG Inari ist da aktuell Schlusslicht mit noch keinem Sieg. Also das als kleines Update für euch an der Stelle. Falls ihr ein paar Details haben möchtet, ein anderes Team noch wissen möchtet, dann schaut gerne in die Shownotes. Und bevor ich das vergesse, tausche ich das auch schon mal aus. Weil wir müssen natürlich gleich noch, ich sag mal, über den Elefant im Raum sprechen. Oh nein, warte, das war falsch. Das hier muss ich austauschen.
Ich hab das hier auch, ich kann das sonst auch machen.
Nee, alles gut, ja. ich hab schon. Ja? Okay. So, nur dass ich noch in meiner Liste bleibe. Das Alternate Attacks Roster, das Main Team, ist jetzt auch offiziell announced. Das heißt, Leosen ist jetzt safe dabei. Leosen und This Is John sind wieder vereint. Da ist auch ein richtig cooles Video gemacht, habe ich auch in den Shownotes verlinkt. Dazu kommt Amka, was natürlich als der Content-Mensch als Content-Spieler zum Content-Team passt, weil die pumpen auch richtig viele Videos, finde ich sehr, sehr stark. Und dann ist noch Cartuso hochgeholt worden vom Academy-Team von Attacks Evo, ist er jetzt im Main-Team. Und dann gibt es auch noch ein paar Bewegungen natürlich im Academy-Roster, weil da natürlich auch aufgefüllt werden musste. Aber ich finde es ein cooler Change, weil auch wenn dieser erste Split jetzt katastrophal lief, ist das, was jetzt passiert, für Alternate Ethics, also katastrophal ist ein bisschen viel gesagt, ne? Aber das, was jetzt passiert, geht halt wieder in diese Academy-Richtung, dass die Spieler auch ausbilden möchten. Müssen ein bisschen gucken, mit Chaseon jetzt als Ingame-Leader wird das natürlich nicht so einfach. Aber ich finde es cool, dass sie jetzt zum Beispiel auch einem Evo-Spieler eine Chance geben, Amka ein bisschen Sicherheit geben in den Challengers bei einer Orga wie Alternate Ethics. Also sehr, 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 sehr cool. Und die Challengers-Dach, die starten am Samstag, den 4. April, Leute. Und da wird es jeden Samstag, Sonntag und Dienstag einen Spieltag geben. Dienstags müsst ihr immer ein bisschen gucken, weil da werden Parallelmatches laufen, wo ihr das Ganze, bei welchen Watchpartys ihr das verfolgen könnt. Einfach schon mal als kleiner Service-Hinweis für euch. Da wird nicht alles auf dem Mainstream zu sehen sein. Und genau, was wollte ich noch sagen? Nee, das System für diesen Split wird ein ganz klassisches Round-Robin-Format sein. Also so ein ganz normales Ligensystem, wo jeder einmal gegen jeden spielt und dann steht am Ende die Tabelle und die Top 2, die kommen dann ins Challengers EMEA 2 Turnier. Ich habe noch keine Infos zu Offline-Finals für euch, aber die sind in Planung, das kann ich euch schon mal sagen für den zweiten Split. Nur wo genau das Ganze stattfindet, das ist aktuell noch in Klärung. Ja, und jetzt der Elefant im Raum. Warum bin ich aktuell auf Kriegsfuß mit Riot? Und das hat eben auch was mit diesem Übergangsjahr zu tun. Und ich erzähle ein bisschen aus dem Nähkästchen, aber ich denke, ohne zu viele Details zu droppen, weil wir wissen nichts. Das ist so unser großes Problem. Und das ist auch der Grund, warum ich so auf Kriegsfuß bin. Dieses Übergangsjahr ist jetzt auch wieder ein Jahr, wo wir nicht wissen, ob es nächstes Jahr weitergeht. Mit Project V, also mit allem. Queens, mit Project V, mit Challengers Dach. Das ist ja alles jetzt bei Project V. Und es liegt jetzt nicht daran, dass wir schlechte Arbeit leisten. Wir sind mit einer der wenigen Challenger-Ligen, die sogar bis in Tier 3 runter Player-Camps anbietet, richtig gute Production fährt. Und ich finde, wir haben einen phänomenalen Job gemacht auf den ersten Split-Finals, was das Einfangen von Emotionen anging. Und wir kriegen auch das Gefühl von Riot, dass sie unsere Arbeit dort sehr schätzen. Das ist also nicht mein Problem mit Riot an der Stelle. Aber wenn diese Ligen weiter existieren sollen, dann sind Sponsoren natürlich sehr, sehr wichtig. Das ist nicht einfach in der aktuellen Phase. Und die Sponsorengespräche müssen wir eigentlich langsam anfangen, um für nächstes Jahr mal zu wissen, wie geht's denn weiter. Und ich habe immer gesagt, eigentlich müssen wir erstes Quartal, spätestens Anfang zweites Quartal, eine Info von Riot bekommen. Am besten noch früher, damit wir ein bisschen Planungssicherheit haben in einem Feld, das generell nicht viel Planungssicherheit hat. Und dann hieß es erst, wir kriegen März-Infos, das wird jetzt auf April geschoben und die letzte Info, die ich habe, ist, dass auch Infos im April jetzt für uns intern, nicht, dass das auf der Kippe steht. Und das sorgt bei mir aktuell dafür, dass ich unglaublich wenig Motivation habe, mich mit dem Spiel zu beschäftigen. Und ich bin ja immer einer der Verfechter gewesen, die gesagt haben, wir müssen erst vor der eigenen Haustür kehren, bevor wir sagen, Riot ist dran schuld, dass es Tier 2 schlecht geht. Aber diese fehlende Planungssicherheit über das Jahr hinaus, die kann man nur kritisieren. Das kann nur kritisiert werden. Also es gibt nichts, wie ich das schönreden kann. Und deswegen bin ich da einfach auf Kriegsfuß. Und da kommen noch so viele andere Sachen dazu, die ich wirklich nur anschneiden kann mit der Premier Visibility, mit dem fehlenden Observer-Tool, mit Delay, was so viel uns die Arbeit so viel einfacher machen würde, was Orgas die Arbeit so viel einfacher machen würde, mal eigene Streams zu hosten, weil die sind die ganze Zeit auf Observer angewiesen, die dann auch ein Cleanfeed zur Verfügung stellen können. Und in Premiere kannst du nicht mal irgendwie einen Observer mit reinsetzen. Es ist einfach schrecklich, teilweise mit dem Spiel zu arbeiten. Und dann fehlt es jetzt eben auch an Infos und Kommunikation. Tier 2 wird von Riot gerade komplett allein gelassen. Wirklich komplett allein gelassen und keiner weiß, wie es da weitergehen soll. Und Riot sagt uns nichts. Und das muss ich einfach auch mal hier, das ist ein Podcast, den jeder hören kann, deswegen ist das öffentlich, das ist jetzt meine Art, das öffentlich zu kritisieren. Und deswegen gebe ich aktuell zum Beispiel kein Geld für Skins aus. Deswegen, ich bin nicht mal im Spiel richtig drin. Ich brauche aktuell meinen Abstand, wie ich eben schon gesagt habe, weil ich mich und weil sich auch viele bei uns im Projekt alleingelassen fühlen von Riot, was das angeht. Und das ist gerade der Punkt, wo ich nicht mehr sagen kann, ich verstehe Riot oder ich sage, wir müssen vor der eigenen Haustür kehren. Viele der Teams, wir in der Liga selbst, machen die Dinge, denke ich, insgesamt besser, als wir sie noch vor ein paar Jahren gemacht haben. Nur Riot macht es nicht. Und das ist jetzt die Veränderung, die ich von Riot fordere. Bessere Kommunikation mit uns, vor allem erstmal intern, dass Sachen erst in die Öffentlichkeit getragen werden, wenn sie feststehen, finde ich völlig okay. Muss man jetzt ein Challengers-EMEA-System ändern mitten im ersten Challengers-EMEA-Turnier? Ich sage nein. Das hätte man auch durchziehen können. Es ist einfach, da läuft gerade so viel falsch und das, es fuckt mich ab, auf gut Deutsch gesagt. Es fuckt mich einfach ab. Und deswegen habe ich aktuell absolut kaum Ambitionen, mich tiefer mit dem Spiel zu beschäftigen, das Spiel zu starten oder auch irgendwie nur Geld dafür auszugeben. Es ist, das ist so für mich aktuell die Phase, mein Krieg mit Riot im Endeffekt.
Ja, also da bin ich natürlich, also das kann ich absolut verstehen, diese echte Frustration, wenn du da natürlich auch bei der professionellen Seite von Riot da viel mehr drin steckst, ja, und so viel mehr machst, als hier Teil dieses Podcasts zu sein. Das ist ja wirklich nur das Nebensächlichste, muss man sagen, weil du ja sonst da in jeder Pore, insbesondere in den deutschen Challengers-Liga, da so komplett drin steckst. Und ja, wenn die Kommunikation so läuft, man überhaupt gar keine Planungssicherheit hat, ist ja wirklich unbefriedigend oder frustrierend, wirklich noch sehr gelinde gesagt. Das kann ich natürlich verstehen, dass du dir da komplett andere Sachen wünscht und das auch ja anders laufen muss, einfach. Ne? Ja. Also das, was wir vorhin kritisiert haben an dem Spiel, wie mit der Patchkultur umgegangen ist, wird das natürlich was ganz anderes, wenn es professionell da auch so undurchsichtig läuft und planungsschwierig, ist das natürlich großer Mist. Und wir brauchen natürlich gerne die Challengers-Liga und natürlich auch Tier 3 mit Project V und den anderen Sachen, um dieses Ökosystem auch am Laufen zu halten, dass neue Spieler da kommen. Ne? Also wenn Challengers nicht läuft, dann läuft auch Tier 1 nicht richtig. Ne? Gucken wir uns jetzt mal die neuen Spieler an, die da direkt in Tier 1 gelandet sind. Ne? Denken wir zum Beispiel an die letzten Weltmeister zum Beispiel. Ja, Brock, Scuba, die wurden ja aus der amerikanischen, hier aus der amerikanischen Szene, aus der Challengers Liga, wurden da einfach von Energy gepickt und da wurden neue Talente generiert, die das Spiel auch interessant machen. Ne? Ich glaube, Riot würde hier auch einen sehr großen Fehler machen, wenn man diese Challengers Series jetzt auf der Welt, Amerika wie in Deutschland, irgendwie vernachlässigt. Mhm. Ja. Das wäre wirklich an der falschen Stelle gespart oder kein Aufwand gemacht, wie man's nennen will.
Ja. Yo. Ja, genau. Aber ja, ich werde das ist so alles, was wir dazu sagen können im Endeffekt, ne?
Ja. Ja, alles klar. Da hoffen wir mal, dass es in der nächsten Zeit, dass wir hier dann positivere Nachrichten zu berichten haben. Ansonsten, Marvin, ist es an dir, den Dach E-Sports abzubinden?
Ja, das war's mit dem Dach E-Sport für diese Woche. Schaltet am Wochenende ein bei den Challengers Dach, Leute. Wir geben da wieder alles, geben wieder richtig Gas. Und auch wenn meine Motivation auf einem All-Time-Low ist, was Valorant angeht, will ich ja trotzdem, dass ihr Spaß habt beim Zuschauen. Und deswegen werden wir da auch eine geile Show machen und ich glaube auch, dass die Teams immer noch Bock haben zu spielen und zu gucken, wer der Beste ist. Deswegen vielleicht eine Phase, durch die wir uns durchkämpfen, durchbeißen müssen und dann ist ja vielleicht nächstes Jahr alles besser. Das wissen wir ja leider nicht. Hoffentlich. Deswegen das war's mit dem Dach E-Sport und jetzt für euch, Freunde, die Tipps für Tryhards. Try this. Oh my God. Nice. Tipps. Wow.
Diese Woche bei Tipps für Tryhards geht es um eine neue Sage-Technik. Und zwar könnt ihr, wenn ihr aus hoher Höhe springt und normalerweise ein Fallgeräusch machen würdet, ein Plumpsgeräusch, wenn ihr landet, könnt ihr dieses Geräusch sehr gut covern mit dem Slow. Das heißt, ihr werft den Slow, während ihr so gerade am Fallen seid, werft ihr auf den Boden und landet dann selber drinnen. Dadurch hören die Leute, also es ist quasi unmöglich zu hören, ja, dass man einen Drop-Sound gemacht hat. Wenn das irgendwie relevant ist in der Runde, natürlich ein sehr, sehr cooles Tool, um dann die Gegner zu mindgamen und auszutricksen. Ein paar Beispiele haben wir auch in dem Video für euch in die Shownotes gepackt. Nice. So, liebe Leute, das war es diese Woche mit Neue Deutsche Valorant. Denkt dran, eure Night Markets in den Discord zu posten. Natürlich denkt dran, bei Stage 1 im Meer einzuschalten, sowie bei den Challengers Dacht, jetzt auch am 4.4. starten. Wir hoffen auf organisatorisch stabilere Zeiten, insbesondere für die Challenger-Szene. Und mit diesen Worten immer schön vorsichtig picken und tschüss und auf Wiedersehen.